Ich glaube, wir alle haben die Sehnsucht in uns, dass wir in unserem Leben Fortschritte machen. Dass wir reifen, dass wir wachsen, dass wir nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern dass wir uns entwickeln. Dass wir in unserer Beziehung zu uns selbst wachsen, dass wir uns irgendwie immer mehr verstehen. Wie ticken wir eigentlich? Und was macht uns eigentlich aus? Und dass wir unser eigenes Leben, unsere Entscheidungen, unsere Gefühle, unsere Motivation reflektieren und dass wir einen bewussten Umgang mit uns selbst pflegen. Ich glaube, wir haben eine Sehnsucht danach, dass wir in unseren Beziehungen zu anderen Menschen wachsen und reifen. Dass wir besser darin werden, Beziehungen zu pflegen. Dass wir zugewandter, liebevoller werden. Dass wir anderen Menschen dienen können, wie Jesus Menschen gedient hat. Und dass wir eine Sehnsucht in uns haben, dass wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen. Dass wir uns immer mehr an ihm freuen, dass wir immer mehr Ruhe und Frieden in ihm finden. Dass wir uns von ihm gebrauchen lassen und immer mehr Wurzeln schlagen in ihm. So, und ich glaube, diese Sehnsucht haben wir alle, die wir Jesus nachfolgen. Und trotzdem glaube ich, dass es auf diesem Weg dahin, dass es Widerstände gibt. Und dass wir nicht automatisch so da reinwachsen, sondern dass es Punkte gibt, die es zu überwinden gilt, dass wir nicht hängen bleiben irgendwo. In den Sommerferien darf ich zweimal predigen und heute und dann, ich weiß gar nicht, in 4, 5 Wochen nochmal. Und ich möchte in beiden Predigten Punkte benennen, die, glaube ich, wichtig sind, damit wir als Christen diesen Weg gut gehen können und wirklich wachsen können und nicht auf der Strecke irgendwie hängen bleiben und stehen bleiben. Punkte, die wir im Wort Gottes finden, die wir aber auch in unserem eigenen Leben finden und auch bei anderen Menschen wahrnehmen. Ich glaube, da kann man ganz viel auch beobachten. Ich glaube, das sind Punkte, die sind nicht sofort sichtbar, die sind auch nicht ganz so angenehm vielleicht. Die will man auch von sich selbst irgendwie wegdrücken, weil die unangenehm sind, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige, grundlegende Themen. Ich glaube, dass dieses Thema auch von heute, dass es einen ganz großen Einfluss hat, so auf unser Leben, auf unseren Weg mit Jesus. Deswegen möchte ich herzlich dazu einladen, sei dabei. Mach dein Herz weit auf, lass dich auf das Thema ein und sei gespannt, wo Gott dich vielleicht anspricht. So, genug Spannung aufgebaut. Dann lass uns mal eine Bibelstelle anschauen, die ganz zentral ist, wo nicht viel steht, aber das reicht eigentlich schon, was da steht. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Ich lese hier aus der Elberfelder Übersetzung, weil sie hier sehr wortgenau übersetzt und ich mit den modernen Übersetzungen nicht ganz glücklich war. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Wir finden eine ganz ähnliche Stelle vom Inhalt in Jakobus 4, Vers 6 und im Alten Testament im Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 34. Könnt ihr gerne auch nochmal nachlesen. Ich halte mich jetzt einfach mal hier an dieser 1. Petrusstelle fest und möchte mit uns eintauchen in diese Thematik, die wir da aufgezeigt bekommen, die Thematik von Hochmut. Anderes Wort von Hochmut oder für Hochmut ist Stolz. Ist uns vielleicht geläufiger. Und unter Christen ist mir aufgefallen, gibt es so eine schräge Vorstellung, was Stolz ist und was nicht Stolz ist. Und viele haben irgendwie Angst, dass sie stolz werden könnten oder dass sie dazu verhelfen, dass andere stolz werden. Also wenn man andere lobt, ne, dann sagt man immer, nee, nicht zu viel loben, nicht, dass der noch stolz wird. Also besser gar nicht loben. Oder manchmal hast du vielleicht, wenn du Kinder hast und du denkst, Mensch, die haben was richtig gut gemacht im letzten Schuljahr, die haben ein tolles Zeugnis, dann kann man sich fragen, naja gut, darf ich denen überhaupt noch sagen, dass ich stolz auf sie bin oder ist das schon Sünde? So. Ich denke, da haben wir manchmal so eine Verprägung, dass wir Angst haben, allein da, wo das Wort Stolz auftritt, ist das schon richtig böse und dann fallen wir hier in diese Kategorie von dieser Bibelstelle. Und ich möchte uns da ein bisschen entspannen und sagen, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass es einen gesunden Stolz gibt, dass man ein Selbstbewusstsein haben kann, dass man Leute stark machen kann und sagen kann, hey, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich, super. Und ich glaube, Gott hat überhaupt nichts dagegen. Der Punkt ist, dass es einen anderen Stolz gibt, der negativ ist und der hier benannt wird. Und da müssten wir, glaube ich, gut unterscheiden. Das griechische Wort, was hier benutzt wird, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Und das erste Teil, das heißt hyper, das ist über, also sich über etwas stellen, darüber hinaus etwas darstellen wollen. Das zweite Wort ist erscheinen, sich zeigen oder glänzen. Das heißt, dieses zusammengesetzte Wort Stolz im Neuen Testament heißt so viel, einer, der sich über andere hinaus zeigt oder einer, der sich über andere erhebt. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, hey, du hast das gut gemacht und jetzt freu dich daran, dass du das kannst, sondern in diesem Wort steckt drin, ich fühle mich besser als der andere. Ich vergleiche mich mit anderen und ich schneide gut ab und ich bin stolz. So. Und diesen Stolz spricht hier an dieser Stelle Petrus an. Und im ganzen Neuen Testament finden wir viele Stellen dazu, die da immer wieder so reinpieksen in dieses Thema. Also der Stolz in der Bibel, den kann man so definieren, ist ein Hochmut, eine Überheblichkeit, eine Haltung, ich bin besser als der andere. Ich bin besser als der andere. Warum ist diese Frage, ob ich eine Haltung des Hochmuts oder der Demut einnehme, so wichtig, so entscheidend? Also warum ist das jetzt Thema und ein zentrales Thema für unser geistliches Wachstum? Warum kann man nicht sagen, na gut, der andere, der tickt halt so und der ist halt ein bisschen von sich überzeugter als der andere? Ja, geistlich gesehen ist das hier ein Knackpunkt. Also wir haben diesen Bibelvers, wo steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er aber Gnade. Das heißt, derjenige, der stolz ist und sich über andere erhebt, der denkt, er ist besser, der bekommt keinen Zugang zur Gnade. Derjenige, der demütig ist, der öffnet sein Herz und der macht sich abhängig von Gott und der hat einen freien Zugang zu der Gnade Gottes, sodass Gott das tun kann, was Gott tun möchte. Der stolze Mensch blockiert, das macht er nicht bewusst, aber er blockiert unbewusst das, was Gott tun möchte. Und das ist gefährlich. Das soll nicht so sein. Da stehen wir irgendwie auf dem Schlauch, da geht's nicht weiter, da bremsen wir Gott aus, wenn wir stolz sind. Die Grundhaltung des stolzen Menschen ist, ich schaffe das allein. Ich brauche Gott nicht, also kann er mir auch mit seinem Geschenk der Gnade gestohlen bleiben. Lieber erarbeite ich mir alles selbst, dann habe ich es mir selbst verdient. Ich möchte mir nichts schenken lassen. Letztendlich ist das die Ursünde des Menschen. Ich glaube, Timo hat in seiner letzten Predigt darauf auch Bezug genommen. Adam und Eva, die ihr eigenes Ding machen wollten, die so sein wollten wie Gott, die sich überhoben haben über Gott, die sich über ihn gestellt haben. Und diese Sünde, die ist in uns allen irgendwie aktiv. Ich möchte noch mal ein paar Begriffe definieren, die auch hier in dieser Bibelstelle drinstecken. Nämlich auch da gibt es manchmal schräge Vorstellungen. Was ist eigentlich Demut? Was ist eigentlich Demut? Die biblische Demut wird so definiert als Anerkennung der eigenen Begrenztheit und Abhängigkeit von Gott. Ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Bereitschaft zu dienen und andere höher zu achten als sich selbst. Und an der Stelle haben mir die modernen Übersetzungen nicht gefallen, die hier bei unserer Bibelstelle davon gesprochen haben, dass man sich gering achten soll. Also ich soll nicht stolz und überheblich sein, sondern ich soll mich gering achten. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil das ist missverständlich. So, gering achten heißt auch, ich bin wertlos, ich bin der letzte Dreck. So. Und das ist nicht das, was Demut meint. Sondern Demut meint eigentlich, ich sortiere mich da ein, wie Gott mich sieht. in meiner Begrenztheit, in meiner Schwachheit, aber trotzdem nimmt er mich ja an und ich darf so sein, wie ich bin. Aber ich stelle mich nicht über das, wie Gott mich sieht. Und dann ist die Frage, ja, was ist Gnade? Gnade ist ja auch ein großer theologischer Begriff und kann man so definieren, die unverdiente Gunst von Gott, echtes, segensreiches Wohlwollen als Geschenk, die liebenswürdige Freundlichkeit Gottes, die er unserem Leben zugedacht hat. Also das, was Gott uns alles schenken möchte, das ist seine Gnade, die möchte den Weg zu uns finden und Hochmut blockiert den Weg. Ist wie eine Mauer für das, was Gott tun möchte in unserem Leben. Okay, soweit erstmal alles grob umrissen. Das steckt so drin in diesem Bibelvers und auch da sind wir ganz schnell dabei, dass wir da einen Haken hintermachen, dass wir sagen, ja, habe ich alles schon mal gehört, weiß ich auch alles, ist nicht mein Thema. So. Und dann schieben wir es wieder weg und sagen, komm Nico, predige doch mal was anderes. Das ist jetzt irgendwie nicht meins. Und das geht wirklich schnell, dass wir denken, ja, das betrifft mich nicht. Andere stolze Menschen erkenne ich und sehe ich, aber ich habe das gar nicht als Thema. Und für mich ist das eine Form von Selbstbetrug, so habe ich das mal genannt, wenn wir glauben, stolz sein nicht unser Thema. Das ist ein hartes Wort und ich nehme mich da mit rein. Ich glaube, dieses Ding von Stolz, von Überheblichkeit, diese Tendenzen, dass wir uns immer vergleichen und mehr sein wollen als der andere, die stecken in uns allen irgendwie drin, mehr oder weniger. Also es ist nicht die Frage, ob Stolz unser Thema ist, sondern die Frage ist, an welcher Stelle Stolz unser Thema ist. Ich lade also ein, in dieser Predigt nicht die Haltung einzunehmen, zu sagen, damit habe ich gar nichts zu tun und abzuschalten, sondern dass wir uns öffnen und dass wir sagen, oh ja, das könnte ja auch mein Thema sein. Ich will mich darauf einlassen und ich will mal ganz offen sein und gucken, wo der Geist Gottes mich vielleicht berührt. Wenn wir uns diesem Thema mit so einer persönlichen Demut nähern, glaube ich, dass wir Gottes Gnade erfahren werden und dass wir erleben werden, wie er uns berührt und wie er uns verändert. Wenn wir aber so tun, als ob Stolz nicht unser Thema wäre und es von uns wegschieben, könnte es sein, dass sich genau an dieser Stelle unser Stolz zeigt und dass wir unsere Tür für die Gnade Gottes zumachen. Weil so funktioniert geistliches Prinzip an dieser Stelle. Gott lädt uns ein, dass wir in Demut kommen und dass wir unsere Herzen weit aufmachen, dass wir als Bedürftige kommen und nicht, dass wir als die Wissenden dastehen, die alles schon erkannt haben und die damit überhaupt nichts zu tun haben. Okay, ich möchte uns noch etwas tiefer führen und mehr auf den Zahn fühlen. Was sind denn Auswirkungen von Stolz in unserem Leben? Was können Auswirkungen von Stolz sein? Drei Ebenen, wo Stolz eine Rolle spielen kann in Bezug auf uns selbst, auf unser Selbstbild. Es kann eine Illusion von Autonomie geben, dass wir denken, boah, ich komme alleine klar, ich bin so stark und so schlau, ich habe mein Leben im Griff, ich brauche keine anderen. So, ich brauche weder andere Menschen, die mir helfen, noch brauche ich Gott, der wirklich eingreift. Ich bin gut genug. So, das ist eine Illusion, die da ist, weil es letztendlich anders von der Bibel beschrieben wird. Ein anderer Punkt ist vom Selbstbild her, dass man unbelehrbar ist. Dass man Kritik nicht zulässt, Leute, die mal so anklopfen und sagen, hey, ich habe in deinem Leben vielleicht das und das entdeckt und so, das blockiert man und will man nicht hören, weil man denkt, nein, ich bin ziemlich perfekt. Man will nicht seine Schwächen zeigen. Versagen wird wegerklärt oder auf andere geschoben. Ein dritter Punkt hier. Ein Selbstoptimierungswahn, der Zwang, das eigene Ego ständig zu füttern, sei es durch Status, durch Leistung, durch Besitz, durch moralische Überlegenheit. Also man ist immer auf der Suche, was pusht mich denn noch weiter nach oben? Und auch das ist natürlich nicht gesund. Auf der Ebene unserer Gottesbeziehung hat Stolz massive Auswirkungen. Wer stolz ist, kann Geschenke nicht annehmen und versteht dieses ganze Prinzip von Gnade nicht, sondern er denkt, ich muss arbeiten, damit die Liebe Gottes in mein Leben fällt. Damit Gott mich annimmt, muss ich gut sein. Also versuche ich, gut zu sein und Gott zu beeindrucken und Punkte zu sammeln im Himmel. So. Das heißt, man hat eine Gnadenlosigkeit gegenüber sich selbst. Man ist nicht in Gnade unterwegs, sondern auf dieser Leistungsschiene. Gott ist mehr oder weniger nur Statist in unserem Leben. Man braucht ihn, damit er unsere Wünsche erfüllt, aber nicht, damit wir in Beziehung leben. Weil ich bin ja autonom, ich kann ja mein Leben selbst gestalten und ich bin ja gut genug. Und letztendlich stelle ich meine eigenen Pläne, meine eigenen Wünsche, mein eigenes Wollen über das, was Gott will. Und dann gibt es Auswirkungen von Stolz in Bezug auf unsere Mitmenschen, auf unsere Beziehungen. Und ich glaube, dass auf diesem Feld Stolz vielleicht am sichtbarsten wird in unserem Leben. Ein Punkt ist, dass man auf andere herabschaut und andere richtet. Andere werden ständig bewertet. Ja, wie sind die anderen denn? Was machen die denn richtig und was machen die falsch? Und wie sind die anderen im Vergleich zu mir? Also dieses Herabschauen und Richten geht einher mit einem ständigen Vergleichen. Wie schneide ich im Vergleich ab? Ein weiterer Punkt, ein Mangel an Empathie. Man stellt die eigenen Bedürfnisse und Meinungen und Gefühle in den Mittelpunkt und kann sich gar nicht darauf einlassen, was bei den anderen denn vielleicht Thema ist. Dass man mitfühlt, dass man einfach nur empfindet, wo der Schmerz bei den anderen ist, da geht man schnell weg. Man ist dann halt bei sich und stellt sich ins Zentrum. Und letztendlich kann Unversöhnlichkeit auch eine Folge sein. Weil Vergebung setzt Demut voraus. Da, wo ich ein hartes Herz habe und wo ich vielleicht sogar bitter bin und daran festhalte, da spielt oft Stolz eine Rolle, dass ich mich nicht bereit bin zu demütigen und den tiefen Weg zu gehen, sondern ich halte fest. Ich bin hart geworden. Es geht um Rechthaberei. Und hier kann es zu tiefen Rissen in Ehen, Familien und Freundschaften führen. In seinem Buch Gemeinsames Leben schreibt Dietrich Bonhoeffer sehr, sehr detailliert davon, was Stolz in einer christlichen Gemeinschaft für Folgen haben kann. Er beschreibt, wie der stolze Mensch oft nicht die konkreten Geschwister vor seiner Nase liebt, sondern er hat so ein Wunschbild, so ein Idealbild von christlicher Gemeinschaft vor Augen und das findet er gut und so müsste das alles sein. Aber die ganzen tatsächlichen Menschen in seiner Nähe, die reichen ja alle nicht an das Idealbild heran. Das heißt, er liebt die Menschen nicht, sondern er überhebt sich und denkt, Mensch, ich habe es erkannt und die anderen alle nicht. Und damit zerstört praktisch Stolz die christliche Gemeinschaft. Ich habe hier ein längeres Zitat aus seinem Buch. Möchte ich mit uns anschauen und vorlesen. Er schreibt hier, wer die von Gott gesetzte Wirklichkeit der christlichen Gemeinschaft mutwillig zerstört, der mag noch so sehr persönlich im Gebet und in Andacht stehen. Er treibt geistlichen Hochmut und zerstörerisches Werk. Es fängt damit an, dass einer im Stillen den anderen beobachtet, ihn beurteilt, ihn verdächtigt in seinen Absichten und in seinem Tun. Es entwickelt sich rasch zu einer geheimen, unausgesprochenen Anklage des Bruders. Man meint, es ganz gut mit ihm zu meinen, wenn man ihn so prüfend und zensierend ansieht. Aber das Herz ist schon im Stolz verhärtet. Es schaut von oben herab auf den anderen und meint, das Recht dazu zu haben. Wo der Stolz herrscht, da ist die Liebe unmöglich. Der stolze Mensch liebt nicht Gott, sondern er liebt sein eigenes Ideal von Gott. Er liebt nicht den Bruder, sondern er liebt sein eigenes Wunschbild vom Bruder. Wo dieses Wunschbild zerbricht, da zieht er sich zurück oder fängt an zu richten. Ziemlich direkt und klar ausgedrückt, was Bonhoeffer hier schreibt. Ich möchte es mal auf einen Punkt bringen und zuspitzen. Wer glaubt, er wäre reifer, besser, geistlicher als der andere, ist stolz und zerstört durch diese Haltung echte geistliche Gemeinschaft auf Augenhöhe. Ich sag's nochmal. Wer glaubt, er wäre reifer, besser, geistlicher als der andere, ist stolz und zerstört durch diese Haltung echte geistliche Gemeinschaft auf Augenhöhe. Aber wie schnell rutschen wir in so eine Haltung rein? Im Gespräch mit anderen, in der Kleingruppe, in der Mitarbeit, in der Gemeinde, auf allen Ebenen, wo wir in Beziehung sind. Wie kann man eigentlich Stolz im eigenen Leben erkennen? Und das ist gar nicht so einfach, weil man meistens dafür ja wie blind ist und das auch nicht wahrnehmen möchte. Aber es gibt doch ein paar Hilfen, wo man sich auf die Schliche kommen kann. C.S. Lewis hat über den Stolz gesagt, Stolz ist das Hauptübel, das sich unbemerkt einschleicht. Johannes Cassian war Mönch im 4. Jahrhundert und er hat von der Weisheit der Wüstenväter profitiert und er hat ganz viel auch dazu geschrieben und so ganz viele Sündenlaster geschrieben. Und da hat er den Stolz, die Überheblichkeit als letzten Punkt aufgelistet. Und er hat gesagt zu den Mönchen, die ja sehr fromm unterwegs waren, ja, wenn die ganzen Mönche gegen alle anderen Laster gekämpft haben und da einen Haken hintergemacht haben und denken, jetzt sind wir sind gut geistig unterwegs, dann kommt als letztes die Überheblichkeit der Stolz und da müssen sie besonders aufpassen. Also er hat gesagt, gerade bei denjenigen, die schon lange gut im geistlichen Leben unterwegs sind, kommt oft dann diese Versuchung zu denken, ich habe es ganz gut hingekriegt. Ich bin schon recht weit gekommen. Ich bin ein recht geistlicher Mensch im Vergleich zu den anderen, die vielleicht noch in anderen Sünden feststecken. So, also er hat sehr davor gewarnt, dass man das zu schnell abtut. Wie kann ich Stolz im eigenen Leben entdecken? Zum Beispiel an meiner Art, wie ich mit Kritik oder Korrektur umgehe. Also, dass ich so eine Abwehrreaktion vielleicht zeige. Die Frage ist da, wirst du sofort defensiv und rechtfertigst dich, wenn jemand irgendwie was anspricht und verteidigst dich und schiebst das wieder zurück oder lässt du das zu und bist dankbar, dass jemand dir das gesagt hat? Wie sieht es aus mit dem Vergleichen? Ertappst du dich dabei, die Fehler anderer im Stillen zu registrieren, um dich dann insgeheim besser zu fühlen? Also wenn irgendjemand aus deinem Kreis, mit dem du hier unterwegs bist in der Gemeinde, sollte nicht sein, ja, ist alles ja auch ungeistlich, aber wenn es dem mal so richtig dreckig geht und der fällt auf die Nase und der kriegt was nicht gut hin, wie ist deine Herzenshaltung dazu? Leidest du mit und bist irgendwie berührt und betest für ihn? Oder denkst du, Mensch, wusste ich ja, dass der auch nicht so gut ist und freust dich vielleicht sogar? Irgendwie, das würdest du jetzt nicht so sagen, aber vielleicht ist es so in dir eine Herzenshaltung, dass du denkst, okay, aber ich bin besser als der, weil der ist ja hier an der Stelle irgendwie gefallen. Die Frage nach der Unabhängigkeit im Alltag. Planst du deinen Tag, deine Karriere oder deine Finanzen, ohne Gott im Gebet nach seinem Willen zu fragen? Vertraust du mehr deiner eigenen Kompetenz als der Führung Gottes? Und letztendlich die Frage, nach dem Dienen. Fällt es dir schwer, unbemerkt Aufgaben zu übernehmen, wo keiner dich sieht und wo keiner dir Lob geben könnte? Und du machst es einfach, weil du spürst, du sollst das tun, um Menschen und Gott so zu dienen. Oder ist das für dich ein Ausschlusskriterium und du sagst, nee, das sieht ja keiner, dann bemerkt mich ja keiner, dann stehe ich ja nicht im Mittelpunkt und deswegen suchst du dir die Dinge, die wichtiger sind als vielleicht dieser Dienst, den man nicht sieht. Man kann sich viel mit dem Thema beschäftigen und ich lade tatsächlich dazu ein, das zu machen, weil ich glaube, dass es so grundlegend wichtig ist. Man kann sich oft die Frage stellen, wo kommt das eigentlich her, dieser Stolz? Also wir haben sicherlich eine geistliche Komponente, dass man sagen kann, das ist die Ursünde und wir alle sind irgendwie mit eingebunden auch, ja. Und trotzdem kann man auch manchmal sich verstehen von seiner Biografie her, wie Sachen geworden sind und warum man auf diesen Feldern des Lebens vielleicht dazu neigt, in diese Stolzschiene reinzurutschen. Es ist hilfreich, sich da auf die Spur zu kommen. Der katholische Priester und Autor Henry Naun sah im Stolz eine Überlebensstrategie des verletzten Egos. Nach seiner Meinung war es so, dass Stolz entsteht, wenn wir der Lüge der Welt glauben, die besagt, du bist, was du leistest, was du besitzt oder was andere über dich sagen. Also du machst deine Identität an anderen Dingen fest als an der Gnade Gottes, sondern eher was du hast und was du kannst. Und dann versuchst du, das zu beschützen und so ein falsches Image aufzubauen. Und dann ist da eine Mauer um dich herum, die dich stolz werden lässt, weil du letztendlich Angst hast und unsicher bist und weil du die Sorge hast, dass dir dein Image und dein Wert geklaut wird. Geistlich gesehen wissen wir, das ist ja alles nur Fake. Also das ist ja gar nicht die Sicherheit unseres Lebens. Und du kannst ja in der Gnade Gottes ankommen und dich beschenken lassen. Aber die Angst ist manchmal da, das loszulassen. Aber Gott lädt uns immer wieder dazu ein, dass wir unser falsches Selbst aufgeben. Die alles entscheidende Frage, die sich nun stellt, wie werde ich denn meinen Stolz los, damit ich Gottes Gnade auch wirklich durch mein Leben hindurch fließen lassen kann? Und die einfache Antwort ist, indem ich mich in Demut einübe, okay? So, das ist jetzt mal ganz plakativ. Und auch da stellt sich die Frage, ja, was heißt das denn? Vielleicht ein bisschen weiterführend, wie werde ich meinen Stolz los? Indem ich auf Jesus schaue, ihn mir zum Vorbild nehme und ihn bitte, meinen Stolz in seine Demut zu verwandeln. Okay, ich mache also Jesus zu meinem Ansprechpartner und nehme ihn mit hinein. Eine bekannte Bibelstelle, die sehr von der Demut von Jesus spricht, finden wir im Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 3 bis 11. Dort steht: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wenn du Stolz loswerden willst, dann mache ich dir Mut oder ich möchte dich davor warnen, dass du dieses Thema zu deinem eigenen persönlichen Projekt machst und sagst, hey, ich schaffe das, ich kämpfe jetzt alleine gegen meinen Stolz. Das wäre wieder Stolz, okay? Das wäre wieder nicht hilfreich. Sondern wende dich an diesen Jesus, von dem wir hier gelesen haben, der als Vorbild gelebt hat in aller Demut. Er hätte allen Grund gehabt, als Sohn Gottes sich über andere, über Menschen zu erheben und sich zu vergleichen und immer wieder zu sagen, Mensch, ich bin besser als alle anderen, ich bin sündlos, ich bin sündlos. Hat er nicht gemacht, sondern ist auf eine Ebene gekommen, auf Augenhöhe, hat in Liebe mit Menschen kommuniziert, war voller Gnade und Empathie für andere. Das heißt, Jesus ist die Demut in Person. Und wir glauben daran, dass wir das Leben von Jesus zugesagt bekommen haben durch unseren Glauben an ihn. Wir sind getauft auf seinen Namen, unser altes Leben ist in den Tod gegangen, wir haben das neue Leben bekommen. Der Geist Gottes, der Geist von Jesus Christus wohnt in uns und es ist der Geist der Demut. Das heißt, wir brauchen eine Verwandlung von Stolz in Richtung Demut durch den Heiligen Geist, den Jesus gibt. Wir können das Thema nicht einfach selbst machen und sagen, ja, ich strenge mich jetzt an. Deswegen lasst uns Jesus mit hineinnehmen, dass er uns verwandelt. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Und trotzdem, glaube ich auch, gibt es auch ganz praktische Punkte, wie wir diesen Verwandlungsprozess unterstützen können. Wie wir selbst uns öffnen können durch manche Dinge, die wir vielleicht anders machen als sonst, dass Gott mehr Raum hat, uns auf diese Schiene zu setzen, dass wir hier Veränderung erleben. Und da möchte ich noch zu Ende der Predigt einige praktische Punkte mit uns teilen, wie das denn geschehen könnte. Der erste Punkt ist, höre anderen wirklich zu. Höre anderen wirklich zu. Vielleicht denkst du jetzt, okay, klar, ich höre anderen zu, wenn man redet und so. Aber höre anderen wirklich zu. Ich glaube, wir sind sehr schnell dabei, auch in einer Haltung des Stolzes mit Menschen Gespräche zu führen. Und dann ist es so, dass wir gar nicht so richtig beim anderen andocken, sondern wir haben immer schon unsere fertigen Antworten im Kopf. Und eigentlich geht es nur darum, dass ich meine tollen Antworten dem anderen mitgebe, weil dann fühle ich mich ja besser. Und ich höre gar nicht so, was der wirklich braucht. Und vielleicht braucht er ja nur ein Ohr, das zuhört. Vielleicht will er ja gar keine Ratschläge von mir. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass ich mich zurücknehme, dass ich mich selbst in so einem Gespräch nicht andauernd in den Mittelpunkt rücke und von meinen tollen Erfahrungen mit Jesus erzähle und wie Gott mir begegnet ist und dass ich sage, ja, so musst du es auch machen und hier 1000 Bibelstellen und so. Das ist nicht hilfreich, sondern manchmal ist da ein versteckter Stolz dahinter, dass man so miteinander unterwegs ist. Die Frage ist, was bleibt denn in solchen Gesprächen am Ende beim anderen, beim Gesprächspartner hängen? Wenn man ein Gespräch führt im Sinne von Jesus, glaube ich, fühlt der andere sich auferbaut am Ende und fühlt er sich auch gestärkt und fühlt er sich auch in der Lage, selbst sein Leben mit Jesus zu meistern. Wenn ein Gespräch über so eine Stolzschiene geführt wird, fühlt der andere sich am Ende klein und denkt, ich bin der letzte Sepp hier. Und der andere, das ist hier der geistliche Held, der hat es richtig drauf, aber ich bin schlecht. Da merkt man, da ist irgendwie was schief. Da ist irgendetwas faul. Das kann eigentlich nicht sein, wenn man hier geistlich unterwegs ist. Bonhoeffer hat an dieser Stelle gesagt, das ist der Dienst des Ohrenleihens, so hat er es genannt, dass wir nicht selbst reden wollen, sich nicht selbst darstellen wollen, dass wir selbst nicht Recht haben wollen, dass wir das Gegenüber nicht belehren und korrigieren wollen, dass wir einfach nur mal lernen, zu schweigen und zuzuhören. Fällt uns das leicht? Ich glaube oft nicht, weil immer so dieser Drang ist, ja, ich muss dem ja noch was mitgeben, so. Aber lass uns doch mal da entspannter sein und einfach mal dem anderen Raum geben, dass wir zuhören, keine vorgefertigten Antworten liefern, den anderen ausreden lassen und nicht mit der perfekten christlichen Lösung daherkommen wollen. Okay, ein weiterer Punkt, den Bonhoeffer auch genannt hat in seinem Buch: Ertrage den anderen. Ertrage den anderen mit seinen ganzen Fehlern, mit seiner Eigenart, auch mit seiner Sünde. Ertrage den anderen einfach so, wie er ist. Und versuche nicht, den anderen zu verbessern und zu manipulieren, dass er jetzt so ganz anders wird, damit er so ein toller Christ wird, dass du ihn lieben kannst. Sondern liebe ihn so, wie er ist, indem dass du ihn gerade jetzt erträgst. Der Stolze will nämlich nicht tragen. Er fordert auf, dass die anderen sich ändern, damit sie ins eigene Wunschbild passen. Und tragen ist ja auch anstrengend. Die Demut erträgt die Realität des anderen. Die Demut erträgt die Realität des anderen. Respektiere den anderen in seiner Andersartigkeit, statt ihn andauernd umerziehen zu wollen. Halte die Schwachheit aus. Richte nicht sofort. Distanziere dich nicht, wenn der andere Fehler macht. Bleib an seiner Seite. Geh mit ihm, so wie Christus an unserer Seite bleibt, auch wenn wir andauernd Fehler machen. Er erträgt uns auch. Er hält uns auch aus, obwohl wir nicht perfekt sind. Ein dritter Punkt. Sei ehrlich und tue Buße. Bitte Gott im Gebet nach Psalm 139, die Verse 23 und 24, dass Gott dich erforschen kann und dass Gott dein Herz erkennen kann, dass du siehst, auf welchem Weg du unterwegs bist. Also nimm Gott mit hinein und sag: Gott, ich habe diese Predigt gehört, war ein bisschen schwierig vielleicht, aber ich möchte gerne mich in Demut üben. Zeig mir, wo ich stolz bin. Zeig mir, wo ich dazu tendiere, in Stolz abzurutschen. Und da, wo der Geist Gottes konkret Stolz aufzeigt in deinem Leben, bekenne das vor Gott und lade ihn ein, dass er dir vergibt. Bekenne das als Sünde und sage: Gott, verändere mich. Hier schon wieder habe ich mich über andere erhoben. Ist nicht gut. Es tut mir leid. Bekenne vielleicht auch deinen Stolz einer Vertrauensperson und bringe diesen Stolz so ins Licht. Mach nicht alles mit dir selbst aus. Da, wo wir mit uns selbst unterwegs sind und alles bei uns selbst bleibt, hat das alles immer so eine Eigendynamik, die ist nicht hilfreich. Sag einem Bruder, einer Schwester, mit der du unterwegs bist: Hey, an diesem Punkt kämpfe ich mit Stolz. Und die Macht des Stolzes wird schon weniger sein, wenn du es ausgesprochen hast. Vierter Punkt. Diene im Verborgenen. Tue bewusst Dinge, die dein Ego brechen. Suche dir Aufgaben in der Gemeinde oder im Alltag, die niemand sieht und für die du keine Anerkennung bekommst. Wasche, symbolisch gesprochen, anderen die Füße, indem du die Bedürfnisse anderer über deine eigenen stellst. Und das sage ich jetzt nicht grundsätzlich, dass du nicht deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen sollst. Das wäre auch wieder schräg, okay? Sondern ich sage, dass, wenn du mit Stolz kämpfst, dass du auch mal auf die Bedürfnisse der anderen schaust und sagst: Okay, es geht nicht immer nur um mich. Es geht nicht immer nur damit, dass ich mich wohlfühle und dass ich groß rauskomme, sondern wie geht es eigentlich den anderen? Und dass du da mal anfängst zu dienen. Als praktisch, als Gegenmodell, so als Gegenreaktion. Diene im Verborgenen. Fünfter Punkt. Es gibt nur sechs, also keine Angst. Gestehe deine eigenen Fehler und Schwächen ein. Der Stolz sagt: sei stark und mach dich stark und bekenne keine Schwäche, weil das ist gefährlich. Die Demut sagt: hab einen realistischen Blick auf dich. Bekenne deine Fehler. tu nicht stärker, als du bist. Sei authentisch in dir selbst. Versuche nicht, Versagen zu vertuschen. Schau der Wahrheit ins Auge. Lerne, dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Du bist nämlich ein fehlbarer Mensch. Wir alle sind fehlbare Menschen. Wir alle haben Wunden, wir alle haben Versagen. Erkenn dich einfach so an und lebe aus der Gnade Gottes, die für uns alle da ist. Und der sechste Punkt, suche Gutes bei den anderen. Suche Gutes bei den anderen. Manchmal haben wir so eine Brille auf, dass wir bei dem anderen immer nur das Schlechte suchen. Und dass wir mit dem Finger drauf zeigen und dass wir das in unsere Kalender schreiben, was die anderen alles falsch gemacht haben, so nicht hilfreich, sondern versuche, da deinen Fokus umzudrehen und zu sagen, ich möchte bewusst bei den anderen Menschen, besonders bei denen, über die ich mich sonst erhoben habe, ich möchte lernen, Gutes bei denen zu suchen. Und wenn du suchst, wirst du auch da finden und du wirst erkennen, Mensch, die sind ja jetzt nicht nur schlecht und so, sondern die haben ganz viel Gutes. Und dann benenne das vielleicht auch ihnen gegenüber und sag, boah, du kannst das richtig, richtig gut, das habe ich entdeckt. Versuch dich da selbst zu trainieren, einen anderen Blick auf Menschen zu bekommen. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Ich weiß nicht, was diese Predigt bei dir berührt hat. So, ich hoffe sehr, dass sie uns alle irgendwo berührt hat. Weil das wäre für mich ein Zeichen, dass wir nicht hart sind, sondern dass unsere Herzen weich sind und dass Gott mit unseren Herzen arbeiten kann und dass Gott uns mit seiner Gnade dienen kann. So, deswegen lade ich dich ein, wenn wir jetzt noch in diese zweite Lobpreiszeit gehen, dass du dein Leben Gott hinhältst. Und da, wo du vielleicht merkst, Mensch, eigentlich bin ich ein ganz schön stolzer Typ, da leg dein Leben nochmal neu Gott hin und sage, Gott, ich möchte nicht stolz sein. Ich möchte nicht in diese Falle tappen. Ich habe vielleicht Angst davor, offen und ehrlich auf manches zu schauen, aber hilf mir dabei, dass ich demütig werde. Und dann leg dein Leben nochmal neu hin. Und das kannst du vielleicht ganz praktisch ausdrücken und vielleicht hast du die Freiheit dazu, dass du dich hinkniest. Wir haben jetzt hier schönen Teppichboden und so, dass du in den Gang gehst und nach hinten gehst und sagst, Gott, hier, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte bei dir aus Gnade leben. Ich möchte nicht Stärke produzieren oder vorspielen, die gar nicht da ist. Ich möchte nicht Menschen verletzen. Ich möchte mich nicht über andere erheben und urteilen. Das ist alles so destruktiv. Ich brauche mehr von deinem Wesen. Und dann lade den Geist Gottes ein, dass er etwas an dir tut, dass er Schalter umlegt, dass er nochmal den Finger auf Punkte legt, die du im Alltag anders machen solltest. Lade uns ein, dass wir aufstehen, dass wir Gott ganz persönlich nochmal eine Antwort geben. Und das Thema ist wirklich wichtig, Leute. Das Thema ist wirklich wichtig und absolut relevant, auch für Gemeinschaft in Gemeinde. Für Beziehungen, für miteinander unterwegs sein. Lies mal das Buch von Bonhoeffer. Lass dich inspirieren. Hak das Thema nicht einfach schnell ab und sag, ja, nächste Woche, nächste Predigt und so. Bleib mal dran. Schau mal tiefer in dein Leben hinein. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke. Danke für diese Einladung der Gnade. Danke, dass Gnade da ist für jeden von uns. Wie wunderbar ist das, dass wir Begnadigte sein dürfen. Herr, und hilf du uns, dass unsere Herzen so weich werden, dass wir diese Gnade suchen, dass du uns verändern kannst. Herr, und da, wo Stolz uns blockiert und da, wo Stolz irgendwie ein Thema ist bei uns, ich bitte dich, dass du uns verwandelst durch deinen Heiligen Geist. Und fang doch jetzt an, in diesem Gottesdienst, dass du berührst, dass du sprichst, dass du ermutigst, dass du offenbarst, wie unser eigenes Leben so aufgestellt ist. Nimm uns in deine guten Pläne und Absichten hinein. Wir wollen daran nicht vorbeigehen. Wir wollen nicht mit einer frommen Maske durch die Gegend gehen, sondern wir wollen ehrlich und authentisch sein. Und wir wollen mehr dein Wesen verkörpern. Jesus, du bist unser Vorbild. Danke für deine Reinheit und für deine Heiligkeit an dieser Stelle. So nimm du uns mit in das hinein, was du vorbereitet hast für jeden Einzelnen und für uns als ganze Gemeinschaft. In Jesu Namen. Amen.